das Thema gehabt haben, der Geist des Glaubens, haben wir heute eigentlich das Thema der Geist der Gnade. Und das ist mit dem Glauben sehr verwandt, weil ohne Gnade auch kein Glaube und ohne Glaube keine Gnade. Das hängt zusammen. Und die Bibel spricht im Hebräer 10, 29 vom Geist der Gnade. In dem Fall zwar, dass die Leute da den Geist der Gnade geschmäht haben, aber an der Schriftstelle sehen wir, dass es diesen Geist der Gnade gibt und dass wir in Christus in diesem Geist der Gnade leben. Denn alles, was von Gott ist, ist Gnade, kein Verdienst. Das dürfen wir wissen. Und ich habe den Vers schon öfter vorgelesen, dass durch Jesus Christus Gnade geworden ist. Der Paulus schreibt an die Römer, denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet oder ermutigt zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als auch meinen. Wenn wir das auf heute umlegen, dann ist es sozusagen, mich freut es, euch geistliche Gnadengabe mitzuteilen. Gleichzeitig ist es aber genauso für mich gut, wenn es ihr kommt, ist euer Glaube für mich wichtig und er baut mich und umgekehrt. Es ist ein Geben und ein Nehmen gegenseitig. Ja, ich bin da nicht irgendwo der schlaue Sprecher da hervor, der alles weiß und die anderen wissen nichts. Wir als Christen sind ein Leib und sind wir vor Gott gleichgestellt und jeder, so wie er seine Gnadengabe von Gott empfangen hat. Und das müssen wir uns immer ganz oben hinstellen, dann bleiben wir in der Gnade und dann bleiben wir auch in der Liebe und dann funktioniert es auch auf längerfristige Zeit gesehen. Okay, die Frage ist, was ist eigentlich Gnade? Es gibt in den Gemeinden immer so diesen Spruch, Gnade ist unverdiente Gunst. Das ist uns eigentlich schon die letzten Jahrzehnte immer so gepredigt worden. Gnade ist unverdiente Gunst, Punkt aus, Amen. Mehr wird darüber kaum erzählt. Die Bibel spricht aber sehr viel von Gnade, gerade im Neuen Bund, in den Briefen. Und da müssen wir das mal genauer anschauen, was das mit dieser Gnade oder diesem Geist der Gnade auf sich hat. Und ich gebe mal ein bisschen eine andere Definition von Gnade. Und ich sage, Gnade heißt etwas empfangen, ohne einen Rechtsanspruch darauf zu haben. Ja, wenn jemand auf etwas ein Recht hat, dann braucht er nicht eine Gnade oder braucht er nicht ein Geschenk, dann kann er sagen, zack, so und so, gehört mir aus. Rechtsanspruch. Gnade gibt etwas, ohne einen Rechtsanspruch zu haben. Und genau das hat Jesus für uns bewirkt. Die Menschen hatten keinen Rechtsanspruch auf Erlösung und Errettung. Und durch Jesus Christus ist Gnade geworden, damit die Menschen so einfach rein durch den Glauben und das Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist, Gnade, Errettung empfangen können. Nicht durch irgendwelche Rechtsforderungen, Gesetze und Gebote, sondern aus dem Glauben. Ja, man kriegt durch Gnade einfach Recht geschenkt. Man braucht nicht drauf pochen und man wird auch nicht schuldig gesprochen. Obwohl man ja an sich als verlorene Menschen, als Sünder, schuldig wären nach dem Recht. In einem Buch steht eine Definition, das heißt, Gnade ist Gottes Bereitwilligkeit, seine Macht und Fähigkeit zu unseren Gunsten einzusetzen, obwohl wir es nicht verdienen. Also Gott ist bereit, er ist willig, seine Macht, und das ist eine Allmacht, er vermag alles, und seine Fähigkeit, er kann alles, zu deinen Gunsten und zu meinen Gunsten einsetzen. Wollen wir es nicht verdienen. Aber das ist genau, der ist bereitwillig, das zu tun. Es ist nur eines notwendig, dein Glaube. Ja, er ist kein Automat, ein Stück deines Glaubens ist notwendig. Aber du bist ein Glaubender geworden, du hast die Fähigkeit zu glauben, weil erstens hat er dir die Gabe dazu gegeben zur Errettung und da du da eine neue Schöpfung geworden bist, bist du befähigt, göttlicher Art zu glauben. Du bist befähigt. Also du musst dich nicht irgendwie jetzt so anstrengen, oh, und jetzt muss ich irgendwie glauben. Du bist befähigt dazu Und wenn du das Wort Gottes in deinen Geist einpflanzt, wird Glaube durch das Wort Gottes erregt, angestachelt, einfach hochgebracht. Und du merkst es irgendwann drin, wo du zuerst immer, na, ist so oder ist nicht so oder könnte es sein oder bemühst dich, ja, ich glaub's jetzt. Dann kommt es von innen raus und du weißt, dass du weißt, dass du weißt und du glaubst. Und so ist es. Und das ist diese Fähigkeit, die Gott in unseren Geist hineingelegt hat. Unverdiente Gunst, und das ist das Wort Gunst, sage ich mal, das ist begünstigt sein. Also wir als Begnadete sind von Gott begünstigt oder bevorzugt in allen Dingen und vor allen anderen Menschen. Müssen wir mal sehen. Ja, man hat irgendwo diesen Ausdruck, ein Begnadeter für irgendeinen Künstler, der was besonders kann, oder Artisten, das sagt man dann, das ist ein begnadeter Mensch, weil er so außergewöhnliche Dinge kann. Aber wir sind in Christus begnadet und sind auch befähigt, Dinge zu tun, die ein normaler Mensch ohne Gott nicht tun kann. Die Gesalbten, durch diese Kraft, durch diese Salbung, sollten wir Dinge tun, die übernatürlich sind. Und du musst dir das ganz dick hinter die Ohren schreiben, dass du von Gott begünstigt bist. Begnadet, bevorzugt, auf gut Deutsch. Wenn du in einer Zwicksituation stehst, musst du wissen, Gott ist auf deiner Seite und nicht auf der Seite der anderen, weil er dich begnadigt hat, weil er dich bevorzugt. In allen Dingen und vor allen anderen, die nicht in Christus sind. In ihm sind wir freigemacht vom Zorn, von dem Gerichtsurteil, also nicht dieser Zorn, sondern einfach dieses allgemeine Gerichtsurteil Gottes über der gefallenen Schöpfung, sind wir freigemacht. Wir stehen nicht mehr unter diesem. Die Welt, die Ungläubigen, steht unter diesem Urteil. Ja, und die Welt hat das Glück, dass wir noch hier sind, weil um unseretwillen hat diese Welt noch so gut Bestand, wie sie ist. Und dann haben wir wieder bei dem Thema mit der Flut. Es ist ein Glück für die Menschen, dass nicht mehr passiert. Es ist Gnade und es ist um unseretwillen, um der Gemeinde willen, um der Christen willen, weil Gott seine Kinder beschützt und behütet und bewahrt. Und das ist Gnade. Und da muss die Welt uns dienen, damit uns auf dieser Welt gut geht. Weil wir die Bevorzugten Gottes sind. Die Begnadigten, die mit Vorrechten aus Gottes Sicht. Wenn du das natürlich so lauthals verkündest vor anderen Menschen, dann werden sie sagen, der spinnt. So ein hochmütiger Kerl bildet sich ein, der wäre was Besseres. Also brauchen wir das nicht jeden gleich auf die Nase binden, sondern wir müssen es wissen und im Gebet vortragen. Sonst gilt man bloß als hochmütig und stolz, das bringt uns auch nichts. Aber die Wahrheit ist es. Wenn es jemand gern wissen will, dann darf man es ihm ruhig sagen. Weil vielleicht interessiert es den einen oder anderen auch, von Gott bevorzugt zu sein und nicht unter diesem Gerichtsurteil der gefallenen Schöpfung zu leben. Ist nicht so angenehm auf Dauer. Es besteht ja noch eine Wortverwandtschaft, diesem Wort Gnade, zu Barmherzigkeit, Freundlichkeit, zu Liebe und zu Güte und all diesen Dingen. Das hat mit Gnade zu tun. Wenn du in Gnade bist, dann kannst du barmherzig sein dem anderen gegenüber. Wenn du in Gnade bist, bist du freundlich, dann liebst du auch den, der dich nicht unbedingt liebt. Und du bist einfach gütig und schlägst nicht gleich mit deiner Faust überall rein. Und das ist da die Wortverwandtschaft. Das hängt zusammen. Das ist in der Bibel immer wieder so zu sehen, dass Aufzählungen kommen von bestimmten Tugenden und das hängt eigentlich alles zusammen, hat mit unserem inneren Menschen, mit dem Geist zu tun. Johannes 1, 16 und 17, ich habe einen Teil vorhin schon genannt, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Ja, und das ist das Interessante, und zwar Gnade um Gnade, auf heutigen Deutsch vielleicht Gnade über Gnade, übermäßige Gnade. nicht bloß ein bisschen der Gnade, gerade mal so gut Glück noch durchgekommen, sondern locker, begnadigt, eine offene Tür. Denkt an das wie der Barabbas, der Mörder. Dem haben sie die Tür aufgemacht, der war freigelassen, begnadigt worden. Dafür ist ihm Jesus ans Kreuz gegangen. Das ist für mich ein totales Bild von Gnade. Der war selber total überrascht, dass er jetzt freigelassen wird, obwohl er, ganz klar, er war ein Mörder, er war ein böser Kerl und war verurteilt, er war schon darauf eingestellt, jetzt geht es mir dann dran. Er wurde freigelassen. Das ist reine Gnade. Und durch Mose wurde das Gesetz gegeben. Das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Ein neuer Bund musste geschehen und das ist durch Jesus geschehen. Es ist ein Bund der Gnade. Du bist ein Bündnispartner mit Gott, dem Vater, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde geworden. Wenn man das mal sich vor Augen hält, der Gott, der das alles geschaffen hat, in dieser wunderbaren Art und Weise, die ganze Natur, wenn du mir das anschaust, und im Frühling, wenn wieder alles austreibt, oder die Tierwelt, die Vielfalt, dieser Gott ist dein Bündnispartner. Ja. Es ist gigantisch. Und Bündnis, denkt man halt, mein Gott, die NATO ist zum Beispiel ein Bündnis, wo sich Staaten verbunden haben, wenn ein Feind kommt, dann hilft einer dem anderen. Ja, und so ist es, wenn uns ein Feind antastet, haben wir einen starken Bündnispartner, dann nicht bloß einen starken, sondern einen allmächtigen. Er steht hinter dir, oder besser gesagt, vor dir. Ja, dann wird der Feind nicht dich treffen und nicht mit dir kämpfen müssen, dann wird das Problem mit deinem Papa kriegen. Ja, das ist unser Glaube und das sprechen wir aus und so geschieht es. Ja. Ohne Glauben geschieht es nicht. Müssen wir einfach immer wieder sagen, ohne Glauben passiert gar nichts. Aber das ist die Wahrheit und du sprichst es und du preist deinen Vater als deinen Bündnispartner, deinen Helfer und er wird sein Wort sprechen, seine Hand ausstrecken und deine Hilfe ist neu. Durch Jesus ist Gnade geworden. Und das heißt, es ist eine Gnade irgendwo hingestellt worden, die du dir dann wieder erkämpfen und erarbeiten musst, sondern sie ist einfach geworden. Dieser Gnadentopf ist voll und er wird nicht leer und du kannst da jederzeit hinzutreten. Auch das müssen wir uns wissen, weil uns der Teufel oft einfach mit seinen Listen und Lügen davon wegbringt und dann meinen wir plötzlich, ach, der Papa, der habe ich vielleicht was falsch gemacht und kriegst noch irgendwo ein schlechtes Gewissen gemacht. Vielleicht hast du einmal was falsch gemacht und dann, oh je, jetzt kommt die Strafe und pipapo, will uns der Teufel einreden und dann sind wir irgendwo ein Stück weg von der Gnade. Auch vielleicht hätte ich das so machen sollen oder jenes anders. Dauern so Dinge und du kommst irgendwo weg von der Gnade. Kommst eine in die Verdammnis und dann siehst du die Gnade nicht mehr. Und darum merk dir, der Topf der Gnade ist voll. Du kannst jederzeit hinzutreten und der wird nicht irgendwann leer. Selbst wenn du gesündigt hast, steht Gnade zur Verfügung. 1. Johannes 1,9. Und dazu ist wieder Glauben notwendig. Ja. Manche beten um Vergebung, weil sie irgendwas ausgefressen haben und haben trotzdem noch das schlechte Gewissen, ja, ob er mir jetzt vergeben hat, aber da musst du einfach wissen, du hast es bekannt und du glaubst, dass dir vergeben ist. Das ist dein Glaube, weil er das sagt und dann verschwindet da das komische Verdammnisgefühl. Allen Dingen Glaube notwendig. Drum ist es mit der Gnade und mit dem Glauben so zusammenhängend. Und diese Gnade ist aus seiner Fülle gekommen und gehört all denen, die in Christus sind. All denen, die glauben, die von Neuem geboren wurden, die eine neue Schöpfung sind. Und dann gehe ich da weiter und sage, es wird zuteil denen, die dann auch in ihm bleiben. Das heißt, die an ihn glauben, aber dann auch ihm glauben und danach handeln. Es fängt an, indem dass du an Jesus glaubst, du kriegst eben diese neue Natur, aber in ihm bleiben heißt, auch dabei bleiben. Ja, es bekehren sich ja oft einmal viele Leute und dann kommen es noch ein, zwei oder dreimal und dann sind die wieder weg. Ja, ich fälle jetzt nicht ein Urteil, die können aber auch irgendwo anders hingehen und ihren Glauben leben, ist ja okay. Aber bei vielen geht es eben einfach nicht mehr weiter. Das geistliche Wachstum geschieht nicht. Die Frucht ist nicht sichtbar. Und dann sind die zwar aus Gott geboren, weil sie den Glauben haben, aber sie ernten irgendwo nichts von dieser Fülle, weil sie nicht gelehrt werden, weil es nicht weitergeht. Darum müssen wir das einfach wissen. In ihm sein und in ihm bleiben, im Glauben bleiben, dann, dass uns die Dinge zur Realität werden. Ja? Wenn du einen Katalog zu Hause hast und da sind die schönsten Dinge drin, die du gerne haben willst, aber du bestellst das nicht oder kaufst das nicht, dann nützt dir der ganze Katalog nichts. Dann nützt dir auch die ganze Bibel nichts und das ganze in Christus sein, nützt dir nichts, wenn du es irgendwo nicht empfangen kannst. Ja? Dann wird der Postbote eben nichts bringen. So einfach. Also sind wir wieder dabei, Glaube ist notwendig. Der Titus, oder der Paulus an den Titus, schreibt in diesem Brief, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns, auf dass wir die Gottseligkeit und die weltlichen Lüste verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Also die Gnade Gottes ist in Jesus erschienen, heilbringend für alle Menschen. Also das steht für alle zur Verfügung, wenn sie es hören, das Evangelium, und glauben, kommt das Paket geliefert sozusagen. Ne? Dann wird es Realität, obwohl es für jeden da ist. Und dann geht es eben weiter, diese Gnade unterweist uns, dass wir die Gottlosigkeit, also das Leben ohne Gott und die ganzen weltlichen Lüste verleugnen und in diesem Zeitlauf, eben in diesem Zeitalter, besonnen, gerecht und gottselig leben. Gehört einfach mit dazu. Man kann nicht auf der einen Seite Christ sein, aber leben wie ein Heide. Das geht auf Dauer einfach nicht, weil das den Geist der Gnade, der, wie ich vorhin gelesen habe, einfach schmäht. Und weil es auch den Glauben kaputt macht, den Heiligen Geist betrübt. Und dann bist du zwar noch von Neuem geboren, aber das war's. Keine Ernte und keine Fülle. Und was dann draus wird, kann man nicht so pauschal sagen. Es ist beim einen oder anderen unterschiedlich, aber es ist halt nichts Gescheites. Wenn wir mal zurückgehen an dem Tag oder auch schon vorher, wo wir gerettet wurden, wo wir das Evangelium richtig verkündet wurden, bekommen haben, da hat die Gnade Gottes unser Herz erreicht. Diese Gnade, die war ja schon Verfügung seit Jesus. Als du zur Welt gekommen bist, war schon Gnade für dich verfügbar. Aber du wusstest es nicht. Ja, du bist irgendwann groß geworden und du hast vielleicht ein bisschen Religion geübt, weil die Tradition das so wollte, aber das Strafende war irgendwo im Hinterkopf. Und Gnade war aber dauernd verfügbar. Und diese Gnade Gottes hat dich gesucht und hat dich gefunden, weil irgendjemand irgendwo dir die Wahrheit verkündet hat. Darum sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht hin in die ganze Welt und verkündet das Evangelium. Weil, wenn es nicht verkündet wird, können die nicht gläubig werden, können die Gnade nicht empfangen, obwohl es zur Verfügung wäre. Also ist es so wichtig, dass den Menschen, der ganzen Schöpfung, das Evangelium verkündet wird. Jesus sagt ja, dass das dann der Zeitpunkt seiner Wiederkunft sein wird, wenn das passiert ist, allen Nationen das Evangelium verkündet worden ist. Aber zu dem Zeitpunkt, als diese Gnade dich gefunden hat, hat es dein Herz erreicht. Ja, es erreicht oft Herzen, die sind verschlossen. Dann geht es irgendwo vorbei. Das passiert nicht bei jedem. Vielleicht ist das Evangelium verkündet worden, wie du das gehört hast, und neben dir stand dein Freund oder deine Freundin, ein Bekannter von dir, dem ist es irgendwo durchgegangen, interessierten nicht und dich hat es voll erwischt. Ist ja möglich. je nachdem, wie dein Herz aufgemacht war. Und es ist deine Gnade, die dein Herz öffnet, die dieses Evangelium hineinfallen lässt, die diese Rettung bringt, die ja zur Verfügung steht. Und es ist Gnade. Es ist keinerlei Rechtsforderung gekommen. Zu dem Zeitpunkt, als du wiedergeboren wurdest, war keiner da und hat gesagt, du musst aber erst noch hier Buße tun, du musst aber das noch verändern und du musst dies noch machen und dann kannst du kommen. Hat keiner gemacht. Jeder hat gehört, Glaube und du wirst errettet. So einfach, das ist Gnade. Und Gnade bewirkt sonst nichts als Danksagung. Ja, du kannst es nicht abbezahlen. Du kannst nicht sagen, ja, jetzt gebe ich dir noch eine Million für das. Das ist unbezahlbar. Das Einzige, was du machen kannst, ist Danke zu sagen. Und das müssen wir einfach sehen. Gnade hat keinen Preis, sondern Gnade bringt einfach nur Danksagung. Und überhaupt, die ganzen Segnungen Gottes, was bewirkt es? Die Bibel sagt immer, oder Paulus schreibt immer, es bringt Danksagung hervor. Wenn Menschen gesegnet werden, was bringt es? Danksagung. Ja, Gott braucht ja gar nicht dein Geld, dass du es dann bezahlen könntest, weil er was für dich getan hat. Aber er will den Lobpreis, er will die Danksagung. Das liebt er, das ist, weil es ist Glaube. Danksagung ist eine Art von Glauben. Gut. Man hat oft einfach diese total falsche Vorstellung von Gnade, gerade mal noch Glück gehabt. Ja, ich habe es vorher schon mal gesagt. Und bei Gott war es nicht ein Zufallsprinzip, Glück gehabt, dass er auch gerade dich erwischt hat, sondern er hat es ganz genau ausgewählt. Er hat dich ausgewählt und er hat den Zeitpunkt ausgewählt, er hat genau vorbereitet, um dich zu erreichen. Und es schaut beim einen so aus und beim anderen anders. Bei manchen muss er öfter drücken und bei anderen, der schnappt es sofort. Aber er weiß es und er hat es vorbereitet. Und er hat dich gefunden und hat dich gerettet. Und so will er es für alle Menschen. Ja. Und er macht es nicht mit überredenden Worten und mit sonstigen fleischlichen Aktivitäten, sondern die Bibel sagt, es ist die Torheit der Predigt. Eigentlich für einen intelligenten Menschen ein Blödsinn. Warum sollte jetzt gerettet werden, bloß weil man dir das Evangelium verkündet? Darum haben manche intelligente Leute ein Problem damit. Und die einfachen, einfältigen Leute, die hören das, oh super, machen wir. Und so ist passiert. Das ist die sogenannte Torheit der Predigt. Und Paulus schreibt einmal, dass wenige Edle oder Reiche sind, sondern immer nur die einfachen, die normalen Leute. Warum? Ist wahrscheinlich der Grund eben, weil die anderen sehr kopfgesteuert sind und dauernd, warum und weshalb, wo ist da der Haken, was muss ich bezahlen, was könnte mir da genommen werden, 1000 Gründe, wieso und weshalb nicht. Und die einfachen Leute, oh wunderbar, der ist für mich gestorben, nehme an, passt. Und dann zündet es. Aber wir merken uns, in Christus ist Gnade geworden. Ja, nicht Glück gehabt oder sonstiges, es ist in Christus geworden, steht bereit für alle Menschen. Paulus schreibt wieder, ich danke meinen Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Und das ist die Bestätigung aus dem Wort, was ich gerade gesagt habe. Er dankt für die Gnade Gottes, die euch, die uns gegeben ist in Christus Jesus. Und das heißt eben, sie ist uns gegeben. Brauchen wir uns nicht erarbeiten, ist uns gegeben. Gott will das so und hat den Glaubenden die Gnade gegeben. Es ist Rechtfertigung geschehen, es ist Gnade, neu geboren zu werden, das haben wir gerade schon gesagt, aber es ist auch Gnade, dass der Mensch dann, wenn er wiedergeboren wird, sein Leben verändern kann. Er ist ja zuerst eigentlich ein Sklave der Sünde. Er muss sündigen. Der eine mehr oder weniger, der andere vielleicht im Verborgenen und schaut nach außen gut aus, also so ein ganz rechtschaffener Mensch. Aber irgendwo sündigt ja jeder, weil die Natur der Sünde drin ist. Und die Bibel sagt, dass es Gottes Gnade ist, die uns zur Buße leitet, die uns verändert. Ja, nicht diese komische Buße, fünf Vater unser und fünf gegrüßt seist du Maria und dann wieder den gleichen Stiefel weitermachen, sondern es ist die Gnade, die uns von innen heraus einfach verändert. Ja, es ist Gottes Gnade. Ich kann mich erinnern, wenn man da diese Beziehung mit Gott anfängt, dann interessiert die einfach die Bibel und die ganzen Bücher, die Lehrbücher, das interessiert die einfach brennend. Du willst einfach das mehr wissen. Wo zuerst irgendwas anderes interessiert hat, interessiert die einfach das. Weil du das wissen willst und dann veränderst du dich dementsprechend. Das ist Brennen in dir und das ist seine Gnade, die uns da verändert. Das ist eigentlich Buße. Ja, die erste Buße ist die Umkehr weg von der Welt hin zu Gott. Und dann geht das Buße weiter in deinem Leben, diese Veränderung durch den Geist. Das ist alles Gnade. Und dann geht es auch, weil es von innen rauskommt, weil dein Wollen sich total verändert. Ja, wenn dein Wollen sich gar nicht verändert und du kriegst es bloß gesagt, du musst es aber so machen und du musst das machen, dann ist es ja hart und schwierig und irgendwann sagst du nicht mehr weiter, es reicht, tschüss. Und dann machst du das eigentlich wieder, was du ja eh in dir drin hast, was du eigentlich willst. Aber wenn aber die Veränderung von innen passiert ist, dann willst du ja den ganzen Schrott überhaupt nicht mehr. Dann willst du ja das tun, was Gott tun will, weil seine Natur eben in dir ist. Und das ist Gnade. Und dann funktioniert es. Es ist auch Gnade, dass du unter seinem Schutz stehst und unter seinen Segnungen stehst. Ja, denk dran, du bist bevorzugt, darum bist du beschützt und darum bist du gesegnet in Jesus Christus. Es gehört alles zu dieser Gnade. Ob du Heilung oder irgendwelche Befreiung oder sonstige Wunder bekommst, das sind Gnadengaben Gottes. Wenn du wirklich gesündigt hast und er vergibt dir, dann ist es eine Gnade und nicht eine Leistung. Ja? Nicht zur Buße, tu dieses oder jenes. Es kann schon mal sein, dass er sagt, Mensch, könntest du aber dann bei dem einmal entschuldigen, ah, ist okay. Aber das macht es nicht abhängig, ob er dir jetzt vergibt oder nicht. Er macht es bloß mit dem abhängig, so wie wir vergeben, so vergibt uns auch er. Ja? Weil es im Vater unser drin ist. Und darum soll man in dieser vergebenden Haltung erleben. Können wir ja, weil ja diese Buße, diese Umkehr das bewirkt. Wo wir früher hartherzig waren und dem vergebe ich das nie und irgendwann erwische ich ihn schon. Das ist dann weg. Und dann kannst du vergeben und denkst einmal, gib ihm halt auch Gnade. Mir ist Gnade gegeben worden. Der hat mich zwar jetzt wirklich sauber verletzt, aber was soll's? Ja. Dem bringt es nichts und dir bringt es auch nichts. Denken wir an meinen Helmut, wie man so gesagt hat, wenn er jemandem was nachtragt, dann muss er ihr tragen. Das ist ein wunderbares Beispiel. Ja. Das ist eigentlich eine Dummheit. Manchmal kann man zwar noch nicht aus der Haut und es ärgert einem einfach, aber wenn die Veränderung der Buße fortschreitet, wird dieses Ärgern oder dieses es wird dann weniger und irgendwann ist es weg. Dann ist Gnade passiert. Du hast Gnade empfangen und gibst dem anderen, der dich verletzt hat, auch Gnade. Und dann kann die Liebe wieder fließen, von der so oft geredet wird. Aber das Reden allein, das ist es nicht. Das muss fließen. Ja? Langsam kommt bloß diese komische fleischliche Liebe, die umarmt, aber wenn ich dich erwische. Ne? Aber Hauptsache, ich hab dich jetzt umarmt. Ne? Und dann stinkt es ja eigentlich. Dann ist mir lieber, der am Arm ihn jetzt nicht und lass mir meine Ruhe, bevor dass wir irgendwo dieses Umarmen und hinterher gebe ich ihm sowas. Na, das ist unaufrichtig, das muss nicht sein. Wir entscheiden uns, Gnade zu geben, weil Gott uns begnadigt hat und dann kann auch die Liebe fließen. Und dann ist echt. Ich denke mir oft, man kommt manchmal mit Leuten zusammen, die gläubig sind. Man kennt die überhaupt nicht. Das erste Mal gesehen und du bist total auf einer Ebene mit den Leuten. Wie wenn du die schon 20 und 30 Jahre kennen hast. Und das ist genau das, was Gottes Geist bewirkt. Weil wir ein Geist ist. Ja, und man kommt mit anderen zusammen, das harmoniert einfach nicht, das passt einfach nicht. Aus welchem Grund auch immer, das komisch, aber es gibt's. Aber das ist einfach das Schöne mit Jesus. Man kommt mit Leuten zusammen, das passt einfach. Man versteht sich von Anfang an. So soll es in der Regel überall sein. Gehen wir auch hin. Sprechen wir uns, gell? Das machen wir ganz einfach so. Halleluja. Ich habe noch vier Verse aus der Bibel, die das bestätigen, was ich sage. Epheser 1,7. In welchen, also in Christus, wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Den Reichtum der Gnade. Epheser 2,8. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. 2. Korinther 8,9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, dass ihr durch seine Armut reich würdet, gesegnet seid. Und 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist jetzt noch der schriftliche Beweis für das, was ich vorher eben gesagt habe. Also merke, Gott ist bereit, er will und er kann. Gott vermag, und ich habe den Klammern dazu geschrieben, will euch jede Gnade überreichlich geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. In einer alten Übersetzung steht da drin in dem Vers, es ist übrigens 2. Korinther 9,8, Gott aber ist mächtig, ich habe in Klammern dazu geschrieben, fähig, bevollmächtigt, jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen. Also in der neuen Übersetzung, Gott vermag, in der alten, Gott ist mächtig. Er kann das tun. Er hat kein Problem damit. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und er will auch, und er sagt, von jeder Gnade überreich zu geben. Ja, nicht bloß so bodenverdeckt, sondern überfließend, voll. Warum? Damit du und ich, wir, in allem, alle Zeit, alle Genüge habt. Also wir sollen keinen Mangel haben. Und wenn die Gnadengaben Gottes, wenn die Gnade fließen kann, wo ist da nur ein Mangel? Gott hat nicht geplant für seine Kinder, Mangel zu leiden, in Armut zu leben, gerade mal so noch es bis zum Himmel zu schaffen. Das war nicht, ist nicht Gottes Plan. Das passiert zwar bei manchen, aber es war nicht sein Plan. Darum haben wir immer wieder Lehrabende und darum lesen wir in der Bibel, damit wir dort hinkommen, dass wir in dieser Fülle der Gnade auch leben können. Ja? Sonst sind wir so ungefähr wie der, der mit dem Katalog unterm Arm geht, wo alles sauber drinsteht, was er bräuchte, aber es nicht besitzt. Und das ist eine Dummheit. Darum gibt es eben den Heiligen Geist, der uns lehrt, darum gibt es Dienstgaben, Lehrer oder Prediger, darum gibt es Bücher, dass wir eben das lernen. Und darum, dass das nicht passiert, gibt es auch den Teufel. Ne? Der hat genau das Gegenteil vor. Dich möglichst in Unwissenheit zu lassen, dich zu verstricken in Dinge, die nichts wert sind, damit du nicht in diese Fülle reinkommst. Das ist unser Kampf auf dieser Erde als Christen. Aber es ist ein guter Kampf, wenn wir kämpfen. Wir können uns auch bekämpfen lassen und nichts dagegen tun, dann sind wir selber dumm. Wenn wir aber ansetzen im Glauben und diesen Kampf kämpfen und durchziehen, dann werden wir in diese Fülle hineinkommen. Ich sage nicht, dass das auf 3 Wochen geht. Aber es geht Stück für Stück und es geht vorwärts. Denn durch seine Armut sind wir reich geworden. Und ich behaupte auch nicht, dass jeder Millionär sein soll. Sondern in allem, alle Zeit Genüge. Und darüber hinaus überreich zu jedem guten Werk. Ja, du sollst da so viel haben, dass du auch noch befähigt bist, dem anderen, der noch nichts hat oder weniger hat, etwas zu geben. Diese Fähigkeit sollst du dann auch noch haben. ist Gottes Plan im neuen Bund. Jakobus 1,17: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Also jede gute Gabe, jede gute Gnadengabe und jedes vollkommene Geschenk. Es ist was Gutes, ja, was Vollkommenes und was ein Geschenk ist, kommt von Gott. Und es kommt nicht zu denen, die nicht glauben, zu denen, die Böses tun und jetzt Gott anklagen, weil er die Flut hat kommen lassen, sondern es kommt zu dir und zu mir, zu denen, die ihm beim Wort nehmen. Glaube heißt, Gott beim Wort nehmen und auch daraufhin zu handeln. Denn Gott verändert sich nicht. Und man kann die Bibel von Anfang bis zum Ende durchlesen und du wirst immer finden, dass die, die sich zu ihm bekannt haben, die sich ihm genähert haben, die ihm geglaubt haben, aufwärts gestiegen sind, die Gesegneten waren und die anderen eben nicht. Ob das im alten Bund war, die Könige Israels, kam wieder ein Guter, es ging vorwärts, aufwärts mit dem ganzen Volk. Dann waren sie wieder satt, dann kam wieder irgendein böser König und von nun an ging es wieder bergab, bis sie wieder am Hund waren, dann schrien sie wieder zu Gott. Und so ging das dauernd dahin. Das ist ein Bild für uns. Das Alte Testament ist nicht etwas, was alt ist, brauchen wir es nicht mehr. Wir können was daraus lernen. Wir müssen es bloß umlegen auf die Zeit heute im neuen Bund, in der neuen Schöpfung. Ja. Es gibt es, dass eine neue Schöpfung ist, aber trotzdem nicht in der Gemeinschaft mit Gott lebt. Er schreibt einmal, sehnsüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Ja. Er hat Söhne und Töchter und sehnt sich, mit denen Gemeinschaft zu haben. Und die Söhne und Töchter sind oft mit allem anderen so eingedeckt und beschäftigt. Und die Gemeinschaft mit dem Papa, der die Quelle für alles, das Gute ist, kommt zu kurz. Ja, und ich sage jetzt nicht, ihr seid das, ich spreche da für mich. Mir geht es nämlich oft genauso, dummerweise. Das gebe ich eigentlich zu. Aber es wird immer besser. Das ist so, es wird manchmal geht's besser, manchmal geht es auch nicht so gut. Man kann es nicht über den Kamm scheren, weil manchmal widersteht dir auch der Teufel, dass du es ja nicht tust. Oder er verhindert es einfach. Bis wir irgendwann wieder auf die Idee kommen, oh, der Kollege steckt da wieder hinten dran und du gibst ihm sozusagen den Tritt und dann funktioniert es plötzlich wieder wie geschmiert, die Gemeinschaft mit dem Vater. Aber er will dauernd da irgendwo dazwischen funken, stören und blockieren, weil er genau weiß, wenn die Verbindung funktioniert zwischen dir und deinem Vater, Jesus Christus, dann hat er ausgespielt, weil dann die Kraft fließt und die Kraft Gottes, da kann er eben nichts dagegen machen. Okay, die Bibel spricht im Korinther von Gnadengaben des Geistes, waren in der Urgemeinde sehr stark am Wirken, haben wir heute sehr stark notwendig, aber es heißt eben schon von Gnadengaben. Und wir können es nicht verdienen und wir können es nicht sagen. Du musst es uns geben. Der Paulus lehrt, dass wir danach trachten sollen. In der Apostelgeschichte, ganz am Anfang steht schon Interessantes drin, als die angefangen haben, das Evangelium zu verkünden, in Kapitel 4, 33, und mit großer Kraft legen die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und dann kommt's. Und große Gnade war auf ihnen allen. In 14,3: Sie verweilten nun lange Zeit und sprachen freimütig im Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Ja. Auf den Aposteln, auf der Urgemeinde war große Gnade. Gnadengaben, die Gnade Gottes war mit ihnen und sie hat sich gezeigt, sie hat Auswirkungen gehabt. Als sie gepredigt hatten, steht da, tat Gott Zeichen und Wunder durch ihre Hände. Nicht bloß durch ihre Hände, wenn der Petrus an die Kranken vorbeiging, hat Gottes Gnade die Dämonen aus den Kranken rausgetrieben und die geheilt. Und nicht einmal Hände hat er aufgelegt. Er ging nur vorbei. Seine Salbung, seine Gnade fiel auf diese Leute. Und da ist der Schatten, mit Sicherheit nicht der Schatten von der Sonne gemeint, sondern einfach dieser geistliche Schatten, und hat das freigesetzt. Weil in dieser Gnadenkraft ein Dämon sich nicht halten kann. Ein Ding der Unmöglichkeit. Sehen wir an dem, der ist, die sind einfach aus. Weg. Ist der Dämon weg, wird der Mensch gesund. Und Gott hat seinem Wort der Gnade Zeugnis gegeben. Ja, indem, dass diese Zeichen einfach geschehen sind, diese Wunder und Heilungen, da ist als Bestätigung, was die Leute erzählen, ist die Wahrheit. Ja, weil erzählen dann viele Leute irgendwas. Es gibt ja viele Religionen. Und Gott hat es aber bestätigt. Und das ist das, was er heute immer wieder tut. Und er wird es noch stärker tun. Indem, wie wir in der Gnade wachsen. Kommen wir später noch drauf, dass man da wachsen kann drin. Korinther sagt eben von Gnadengaben. Und da gibt es eben verschiedene. Ich lese das mal so vor. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten. Und es ist derselbe Herr. Es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen. Und es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Und dann zählt er die neuen Gnadengaben auf. Das eine ist das Wort der Weisheit. Das andere das Wort der Erkenntnis. Das andere ist eine Gabe des Glaubens. Dann gibt es Gnadengaben der Heilungen, das ist in der Mehrzahl, weil es eben da mehrere gibt. Dann gibt es Wunderwirkungen, Weissagungen oder prophetische Rede, Unterscheidung der Geister und verschiedene Arten von Sprachen und Auslegung der Sprachen. Das sind die Gnadengaben des Geistes. Gott hat es der Gemeinde gegeben aus Gnade, weil er weiß, die brauchen das. Wenn die Gemeinde mal so im Vollwuchs ist, dass sie voll entwickelt sind, im Geist hundertprozentig, werden es wahrscheinlich die Gnadengaben nicht mehr notwendig sein. Weil dann eh aus dem Geist alles perfekt läuft. Aber jetzt, in dieser Zeit, ist es notwendig. Wenn man den Korintherbrief mal liest, im Zusammenhang, da ging es auch nicht unbedingt immer so toll zu. Ziemlich fleischlich und ziemlich durcheinander. Und trotzdem hatten die diese Gaben. Also man kann nicht sagen, ach, weil die Gemeinde noch nicht so gut ist oder weil es da hinten und vorn drunter und drüber geht, darum gibt Gott diese Gnadengaben nicht. Paulus schreibt, das sollen wir uns dann noch ausstrecken. Denkt einfach dran. Erinnert den Papa. Du hast gesagt, Papa, wir brauchen die Gnadengaben, wir brauchen Wunder, wir brauchen Heilungen, wir brauchen auch das Wort der Weisheit oder der Erkenntnis, dass wir wissen, wo geht's lang. Wir sollen ja nicht als Blinde rumlaufen. Wir sollen ja einer den anderen darin ermutigen. Und da sind diese Gaben einfach wichtig. Und wie wichtig ist die Gabe zur Unterscheidung der Geister? Ja, es gibt ja viele, die können schön reden, aber es steckt ein anderer Geist dahinter. Und wenn du das nicht merkst, dann gehst du dem auf den Leim. Muss nicht sein, aber kann passieren. Wenn aber einer da ist, der dieses geistliche Gespür hat oder einfach diese Gabe, der sagt, hopp, das ist nicht echt. Ist nicht von Gott, das ist ein anderer Geist. Und da wird die ganze Gemeinde bewahrt. Ja, der Teufel hat Interesse daran, Gemeinden zu durchsäuern mit irgendeinem anderen Geist, der auch schön klingt und trotzdem Mist baut. Und da sind diese Gaben wichtig. Sprachenreden, Auslegungen, wichtig. Danach sollen wir uns ausstrecken. Aber wissen, es ist einfach eine Gnadengabe Gottes. Geschenkt kannst du nicht verdienen, nur danach ausstrecken. Und ich habe da oben einen Vers auslassen, und der ist mir sehr wichtig. Da steht, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Ja, er gibt es nicht zu der Gaudi, oder dass wir stolz sein können drauf. Haha, ich habe aber jetzt in Sprachen. Super, ne? Bin ich gut. Dann war es wahrscheinlich für die nächste Zeit das letzte Mal. Weil Gott will nicht, dass ein Mensch sich da von der Ehre nimmt, sondern es ist zum Nutzen für die Gemeinde gegeben, zum Nutzen für den, deinen Gegenüber, dem du dienst. Du kannst auch, wenn du für jemanden betest und kriegst ein Wort der Erkenntnis oder ein Wort der Weisheit, dann kannst du dem so super dienen, du kannst dem helfen, dann weiß der genau, das ist Sache, das mache ich und das mache ich nicht. Weil ein direktes Wort von Gott gekommen ist. Es ist wichtig. Eine falsche Entscheidung kann dein Leben ruinieren, im schlimmsten Fall. Oder du kannst eben mal in den Graben kommen. Also ruinieren ist jetzt gleich mal ein bisschen übertrieben, kann aber tatsächlich auch passieren. Eine richtige Entscheidung kann dich in einen Segensfluss reinbringen, den du vorher noch nie gekannt hast. Es hängt oft an einer Entscheidung. Und wenn du dann nicht das Wort von Gott bekommst, dann hast du ein Problem. Ein Beispiel ist, wenn eine Partnerwahl, ja, zwei Christen meinen, sie gehören zusammen. Es ist aber vielleicht gar nicht der Plan Gottes und es kommt in dem Sinn kein Wort von Gott. Dann heiraten die und sind ihr Leben lang letztendlich gebunden und geknechtet. Dann hast du dein Leben letztendlich fast schon ruiniert. Ich meine, es ist immer noch Gnade da, also darf man nicht so schlimm sehen. Manche heiraten dann sogar einen ungläubigen Partner, weil er ja halt gut gefällt und weil es meinen, das passt, oder der wird schon ungläubig und dann klappt es nicht. Ja. Und da ist es so wichtig, das ist jetzt bloß ein Beispiel. Die Berufswahl, sind wir wieder so weit. Ne? Manche haben halt den Beruf, weil es irgendwie einfach so war und weil jemand gesagt hat, das musst du machen. Und dann macht er das sein Leben lang und ist nie in seiner Berufung und ist nie glücklich damit. Wie viel wert ist da ein Wort der Weisheit oder ein Wort der Erkenntnis, was zu tun ist und was zu lassen ist? Und dann kommt Gottes Wort und sagt, mach diesen Job. Und der geht da rein und der blüht da drin auf und steigt da in der Karriereleiter empor, weil er einfach am richtigen Platz ist, weil Gott mit ihm ist, weil er gesegnet ist. Ja, Abraham und Lot hatten sich mal getrennt, weil der Platz nicht ausreichend war. Der Abraham hat sozusagen mehr oder weniger das Schlechtere genommen, oder bloß das dürre Land. Das Land, und der Lot ist halt in die Stadt gezogen. Das ist besser in der Stadt, ne? Aber langfristig war der Abraham der Gesegnete und Lot hat in der Stadt Probleme bekommen. Wäre vielleicht für den Lot auch ganz sinnvoll gewesen, wenn er sich einen anderen Platz gesucht hätte. Seine Frau ist ja dann noch Salzsäule geworden, ne? Wegen dem Blödsinn. Und darum wissen wir jetzt einfach, das ist so wichtig. Ja, wenn wir die Gabe des Glaubens einfach einmal nehmen. Manche Leute bemühen sich zwar um Glauben, es geht halt einfach momentan nicht mehr. Wie viel wert wäre da eine Gabe des Glaubens, wo dich einfach der Geist freisetzt und er kann das Glauben und wenn die Welt rundherum untergeht, er besteht auf dem und er wird auch das seine Sache bekommen. Weil die Gabe, weil der Geist selber das tut, ist so notwendig. Ja. Müssen wir mal eine eigene Lehre direkt über Glauben machen. Vielleicht passt das nächste Mal, mal schauen. Aber es ist A und O der ganzen Sache. Christen heißt, sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt und erleben es so wenig. Mich stört das ungemein. Es liegt eben, es geht um den Glauben. Gehst du dann im Glauben vorwärts, kommst du irgendwann an Widerstände. Und meistens bleibt man an dem Widerstand irgendwann hängen. Die ersten zwei, drei schafft man noch, und dann kommt irgendwann was Schwerwiegenderes, das die Gegenteil behauptet von dem, was du glaubst, und irgendwann glaubst du halt dann nimmer gerade so, und dann kommst du nicht an dein Glaubensziel. Das Ergebnis kommt nicht hervor. Und dann ist es sehr gut, wenn diese Gabe auf dich fällt, Gnadengabe des Glaubens. Weil dann kann der andere oder der Teufel sagen, was der will. Das nimmst du einfach nicht. Dem glaubst du nicht. Du glaubst einfach bloß das, was Gott sagt. Und das ist das Ziel, wo uns der Herr hinbringen will. Wunderkräfte, Gnadengaben der Wunderwirkungen. Sehr notwendig. Sehr notwendig, ja. Aber dies alles wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will und zum Nutzen. Das sind Gaben der Gnade Gottes, der Gemeinde Gottes gegeben, um ihr zu helfen, weil Gott weiß, dass die Menschen, die Christen, wegen ihres fleischlichen Zustandes in diesem Leib an sich immer wieder mal schwach sind. Und diese Schwachheit gleicht die Gnade Gottes aus. Diese Gnadengaben sind häufiger bei Menschen zu finden, die in Diensten stehen. Ist auch normal, weil wenn du in einem offiziellen Dienst stehst von Gott und hast du keine Gnadengaben zur Verfügung, wirst du irgendwann den Dienst nicht mehr tun können. Heißt aber nicht, dass nur die im fünffältigen Dienst mit diesen Gnadengaben ausgestattet sind. Das ist nicht so. Es gibt auch andere, die verschiedene Gnadengaben haben oder nur manchmal zum Durchbruch kommen, wo es halt notwendig ist. Aber viel öfter bei Dienstgaben. Bei Aposteln natürlich sehr stark, bei Evangelisten, das ist dann die Werbeglocke Gottes, wenn einfach die Zeichen und Wunder passieren, die Heilungen, dann werden die Leute wachgerüttelt, was ist jetzt los? Dann klingelt es. Und dann laufen die Leute, das war schon mal neugierig, was da los ist. Ich habe letztes Mal mit jemandem geredet, der war ab und zu in Regen in den Heilungsgottesdiensten. Und dann hat er mich gefragt, ob jetzt in Regen wieder ist, so erster Samstag dann eben im Monat. Da habe ich einen Heilungsgottesdienst, ist momentan nicht, also nur rein normaler Gottesdienst und dann Lehrabende und das ist so wichtig. Na, da kommt er nicht, weil es ist nicht so interessant. Das interessiert eigentlich bloß, wenn die geheilt werden, das ist schön. Da sieht man eigentlich, das ist für die Leute einfach interessant. Das ist zwar schade, wenn die nicht mehr wollen, aber das ist eigentlich das, was die Leute aufweckt. Das muss ich jetzt auch mal sehen. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, dass wir in der Gnade wachsen und zunehmen können. Der Petrus schreibt es so, und wenn der das so schreibt, dann ist es so. Er schreibt, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Oder Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Also wir können wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn. Und wenn wir in der Gnade wachsen, die wir von Gott bekommen, und in der Gnade, die wir den anderen geben, und in den Geistesgaben, den Gnadengaben, dann geht es so richtig vorwärts. Ja? Und das will Gott. Er will, dass wir darin wachsen. Und es ist die Frage, wie wachsen wir in dieser Sache? Und das Erste ist, durch Erkenntnis des Wortes, durch Erkenntnis Gottes, dass wir ihn erkennen, wie er ist. Nicht wie er irgendwann einmal war, als Jesus so als kleines Baby in der Krippe, sondern wie er jetzt ist. Wir müssen unseren Jesus so kennen, wie er jetzt ist. Nicht wie er war, als er im Fleisch war oder wie er irgendwo war, sondern wie er jetzt ist. Jetzt ist für uns interessant. Aus der Vergangenheit können wir was lernen, und aus dem, was geschrieben ist, aber wir müssen unseren Jesus so kennen, wie er jetzt ist. Denn es nützt dir das, wenn du jetzt von ihm Erkenntnis bekommst, was zu tun ist oder zu lassen ist. Es nützt dir ja nichts, dass der Jesus einmal zu seinen Jüngern gesagt hat, geht, verkündet das Evangelium, heilt die Kranken. Ist okay, die haben das gemacht, das ist passiert, wunderbar. Aber das ändert in deinem Leben nichts und in meinem auch nicht. Ja, wir müssen ihn so kennen, wie er jetzt ist und wissen, was er jetzt von uns erwartet, was jetzt zu tun ist und was jetzt zu lassen ist. Das ist Rema-Wort für dich jetzt. Ist interessant. Ja, und morgen ist es interessant, was er dir morgen sagt. Das ist die Führung des Geistes. Ja, wenn du vor 20 Jahren eine bestimmte Segnung empfangen hast, dann ist es wunderbar und schön, aber das heißt noch lange nicht, dass die gleiche Segnung jetzt heute auch wieder ist oder morgen. Er kann auch heute ganz anders sein. Gott ist ja vielfältig. Wir dürfen uns nicht in die Vergangenheit wenden. Wir dürfen zwar daraus lernen aus diesen Erfahrungen, aber wir brauchen immer wieder heute durch Erkenntnis, wie er heute ist, wächst du in der Gnade. Ja, und es bewirkt nämlich wiederum Glauben, weil er heute zu dir spricht. Dann weißt du das und dann das erregt automatisch Glauben. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesus unseres Herrn. Ja, das ist A und O. Und einfach auch zu wissen, wer wir in Christus sind. Zu wissen, dass dieser Topf der Gnade voll ist und dass wir hinzutreten können. Ja, das stärkt unseren Glauben, diese Gnade nehmen zu können. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so rüberbringt, dass ihr das versteht. Aber beschäftigt euch damit. Dann wird es euch offenbar. Und der Heilige Geist wird Offenbarung darüber schenken. Wenn ihr ihn darum bittet, wird seine Salbung euch belehren in diesen Dingen. Und er will, dass uns das mehr und mehr zuteil wird. Ein weiterer Punkt, es hängt ja alles an sich mit zusammen, ist eben, dass wir diese Gemeinschaft mit unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus pflegen. Im Gebet, im Lobpreis, im Studieren des Wortes, in dieser Gemeinschaft einfach. Und da schreibt er im Hebräer, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also wir treten hinzu zum Papa, zum Thron der Gnade oder zu diesem Topf, wie ich es vorher gesagt habe, mit Freimütigkeit. Freimütigkeit, du hast die Freiheit, da hinzuzutreten. Warum? Dass du Barmherzigkeit und Gnade empfängst, zur rechtzeitigen Hilfe. Er wird dann nicht zu spät kommen. Und das ist das Gute. Und das gehört einfach dazu. Dann empfängst du deine Gnade und deine Hilfe und das ist ein Aha-Effekt. Ah, so funktioniert es ja. Ah, dann mache ich es beim nächsten Mal wieder so. Und du lernst es, hinzutreten zum Thron der Gnade, du lernst es zu empfangen, zu nehmen, zur rechtzeitigen Hilfe. Denn er ist ja unser Helfer. Er ist ja nicht unser Feind, er ist ja unser Helfer, er ist ja unser Bündnispartner, der Gott aller Gnade. Und durch ihn, durch Jesus Christus, schreibt er im Römer, haben wir auch Zugang erhalten zu dieser Gnade, in der wir stehen. Ja? Es wäre ja schlimm, wenn dieser Topf voll ist und du kannst nicht hin. Wieder ein Problem. Sitzt am Küchentisch und dein Suppenteller steht am anderen Ende vom Tisch und kommst mit dem Löffel nicht hin. Ne? Dummheit. Genauso wäre es, wenn wir keinen Zugang zu der Gnade hätten, wenn die Gnade überreich da ist. Aber durch den Glauben, sagt uns das Wort, haben wir Zugang zu dieser Gnade. Und du musst es wissen und festhalten, weil der Teufel sagt dir immer das Falsche. Er sagt dir immer das Gegenteil. Er sagt dir immer, du nicht und du hast ja noch und dieses und jenes. Und weißt du noch? Dann kannst du sagen, weißt du, was geschrieben steht über dich? Erstens bist du ein Lügner, erstens bist du besiegt, zweitens bist du besiegt und drittens ist dein Ziel der Feuersee. Und dann schaust du mal, was er sagt. Wahrscheinlich momentan nichts mehr. Halleluja. Es gibt noch einen Punkt, wie wir in der Gnade wachsen können. Und zwar ist dieses Wort Demut. Ein unangenehmes Wort. Wird verstanden mit Unterwürfigkeit. Oh, so demütig. So ist es nicht. Demut heißt, sich unter die Herrschaft Gottes unterzuordnen, ihm zu gehorchen, das zu tun, was er sagt. Ganz einfach, aber aufrichtig, so wie es ist gehört. Und nicht so, hoffentlich tut er mir nichts. Das ist die falsche Demut. Das ist Religion, gehört uns nicht. Du kannst aufrichtig und aufrecht vor deinen Gott und Vater treten und trotzdem dabei demütig sein. Das ist eine Herzenshaltung. Und Jakobus schreibt es, er gibt aber größere Gnade. Also sehen wir schon wieder diese Abstufung, und dass man wachsen kann. Er gibt aber größere Gnade, deshalb spricht er. Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Hochmut heißt, stolz zu sein auf sich selbst, auf seine Leistung. Ich brauche ja Gott eigentlich gar nicht, auf gut Deutsch. Nur, wenn es mir wirklich brennt. Und dann muss er aber, okay? Weil sonst, wie der in der Zeitung geschrieben hat, ich werde mal Gott zur Rechenschaft ziehen für die Flut. War sogar ein Theologe. Der Theologe ist gut, da steckt das Wort Lüge mit drin, ne? Der log, der Theologe. Also hat er gelogen. Der wird nicht Gott zur Rechenschaft ziehen, sondern Gott wird ihn zur Rechenschaft ziehen. Das ist die Wahrheit. Und das ist der Unterschied zwischen Hochmut und Demut. Und Gott sagt, den Demütigen gebe ich Gnade und dem Hochmütigen, dem widerstehe ich. Und es gibt nichts Schlimmeres, als dass du den Gott, den allmächtigen Gott hast, der dir widersteht. Dann hast du nämlich zwei Widersacher. Einmal den Teufel und einmal Gott. Dann hast du ein Problem, ein echtes Problem. Also sollen wir uns unter seine Herrschaft demütigen. Und das tun wir ja in dem Sinn, dass wir ihn schon mal als unseren Herrn bekennen. Aber das Herrn bekennen und nicht tun, was er sagt, das ist, dann ist das Bekennen auch für nicht recht viel. Wenn wir ihn als Herrn bekennen, meint die Schrift, dass wir dann ihn auch als Herrn anerkennen und tun, was er sagt. Das andere wäre was Billiges. Und dann sagt er nämlich, oder sagen die Leute, ja, Herr, Herr, haben wir nicht. Und er sagt, ich kenne euch nicht, weil diese demütige Haltung nicht da war. Also darf man nie vergessen, soll man den Leuten ganz klar sagen, wenn sie sich zu Jesus bekennen und zu Jesus bekehren, heißt es auch, dass wir ihm gehorchen, dass wir sich unter seine Herrschaft und Autorität auch stellen. Ja, weil dieses Gebet ist einmal gleich gesprochen. Aber Gott weiß, wie die Herzenshaltung dabei war, ob Glaube dabei ist und ob das ehrlich gemeint ist. Denn du kannst als Christ nicht tun und lassen, was du willst. Ja, du hast viel Freiheit und Gottes Gnade ist wirklich reich. Und er will, dass wir gesegnet sind, aber es ist nicht ein Freibrief, dass du alles Mögliche tun kannst. Das stimmt nicht. Es gibt bestimmte Vorschriften, die einzuhalten sind, die notwendig sind, solange wir nicht vollkommen in der Entwicklung nicht vollkommen sind. Wenn Christen in einer geistlichen Entwicklung vollkommen sind, braucht es kein Gebot mehr, weil sie dann sowieso nichts falsch machen. Dann gibt es bloß nur das erste und zweite, sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deiner ganzen Kraft, deinem ganzen Verstand, deiner Seele und allem drum und dran und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt, daran hängt das ganze Gesetz. Und als Christ kannst du nicht leben wie ein Heide. Und wenn diese Buße, diese innere Veränderung vollkommen ist, wirst du sowieso keinen Fehler mehr machen, wirst du auch nicht mehr sündigen. Dann wirst du in diesen beiden Geboten hundertprozentig wandeln. Aber es gibt ein Sprichwort, das sagt, jeder ist seines Glückes Schmied. Und da ist ein Stück Wahrheit drin. Unser Herr hat uns das alles vorgelegt, er hat uns das Wort gegeben, er hat uns die Gnade gegeben. Die Frage ist, was macht der Mensch damit? Ja, und somit ist eigentlich jeder seines Glückes Schmied. Macht er das in der entsprechenden Form, wie es uns vorgegeben ist, wird das Glück zunehmen. Du schmiedest an deinem Glück, die Segnungen werden zunehmen, die Gnade wird immer reicher, du wird einfach besser mit dir. Ja, es genügt nicht, immer nur zu sagen, wird immer besser mit mir. Wenn du nicht das umsetzt, was Gott sagt, wird es nicht besser. Du kannst den ganzen Tag sagen, es wird besser. Ja, es ist gut, das zu bekennen, dass es besser wird. Aber es ist eine Seite der Medaille, die andere Seite ist, das zu tun, was Gott sagt. Jakobus sagt uns das ganz klar. Wer bloß ein Hörer des Wortes ist, aber nicht ein Täter, der betrügt sich einfach selbst. Trick 17, Selbstüberlistung. Auf Bayerisch. So soll man eben Hörer und Täter sein. Und Gott verlangt nicht, dass du von Anfang an alles gleich perfekt machen musst. Sondern gib ihm die Möglichkeit, dich zu verändern. Er wird es tun von innen heraus. Und dann geht es. Und es ist nicht so 1000 Gebote wie im alten Bund. Und jetzt muss ich das noch und das noch. Johannes schreibt, seine Gebote sind nicht schwer. Er führt ja immer bloß dorthin, auf das erste und zweite Gebot. Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben. Da zielt eigentlich alles drauf hin. Wenn du da perfekt bist, dann bist du komplett perfekt. Aber führe ein Leben biblischen Glaubens. Sag nicht, ja, ich glaube eh, sondern handel im Glauben. Weil ich glaube eh, das sagen viele, ich glaube eh an Gott. Und in der Schule haben wir es eh gelernt. Aber an Gott glauben heißt nicht unbedingt, ihm zu glauben und dann das danach zu handeln. Gut, diese zwei Gebote erfüllen das ganze Gesetz. Den Herrn lieben, den Nächsten zu lieben. Es gibt aber jetzt noch einen Aspekt mit dieser Liebe. Es wird ja sehr viel von Liebe geredet. Aber wir müssen auch wissen, es gibt auch Menschen, die haben es mit der Liebe nicht. Die tun zwar ein bisschen lieb, inwendig, sagt Jesus, sind sie aber reißende Wölfe. Ja, und unreife Christen meinen, sie müssen jetzt mit denen auch noch recht gut Freund und müssen jetzt da auch noch denen dienen und fallen drauf rein und irgendwann werden sie sauber ausgeschmiert und sauber verletzt. Und das ist ein großer Schaden. Und da möchte ich warnen davor, weil solche Leute schleust der Teufel oft einmal ein. Oder bringt sie dir über den Weg, damit du sauber verletzt wirst. Dann sei im Geist ein bisschen inspiriert, fall nicht gleich auf jeden, der dir ein bisschen schön redet, rein. Und dann prüfe den Geist, der dahinter steht. Paulus schreibt, die Treue ist nicht aller Menschen Sache. Er schreibt, dass wir errettet oder bewahrt werden von den schlechten und bösen Menschen. Also die gibt's. Ja, Wölfe im Schafspelz gibt's. Treu aber ist der Herr, der wird euch stärken und vor den Bösen bewahren. Vertraue am Herrn, er wird dich auch vor den Menschen bewahren. Ja, es gibt da einen ganz klaren Hinweis, da geht es um den Alexander, den Schmied. Da schreibt der Paulus, Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich. Denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Also pass auf, fall nicht drauf rein. Der hat am scheinbar, was weiß ich, was er ihm getan hat, auf Schreiben, schreibt er, er hat mir viel Böses erwiesen. Das gibt es eben auch. Und wir Christen sollen wir nicht so blauäugig sein, auf jeden reinzufallen, der dir schön redet oder mal sich als Christ ausgibt. An den Früchten wirst du es erkennen. Also sei lieber mal vorher ein bisschen vorsichtig, und wenn der dann echt ist, dann kommt es sowieso zusammen. Aber es kann eben sein, dass einmal einer dabei ist, der nicht echt ist. Und das möchte ich da auch einfügen, weil es ist die Kehrseite der Medaille. Du sollst wirklich deinen Nächsten lieben, und wenn der dir gegenüber ist, ist er dein Nächster, und du liebst ihn ja dem, dass du ihm nichts Böses tust. Heißt aber noch lange nicht, dass du dann alles tun musst, was der dir auftischt, oder alles glauben musst. Das musst du nicht. Also ist es mit der Liebe ein heißes Thema, ist richtig und ist gut, aber. Achtung vor dem Wolf im Schafspelz. Aber umso mehr wie wir im Geist sensibel werden, umso eher werden wir es merken. Ich sage nicht, dass man es gleich merkt. Aber im Laufe der Zeit schon eher mal ein bisschen vorsichtig. Aber wenn es der Echte ist, dann kannst du den sowieso lieben, weil dann sind wir wieder an dem Punkt, wo es einfach passt. Du kennst den Menschen so wenig, aber du weißt in deinem Geist, mit dem passt einfach. Es passt einfach. Das ist ein Echter, das ist ein Aufrichtiger. Da ist im Geist in dir nicht irgendwo eine rote Lampe, eine Warnung. Ja, wenn du aber das spürst, und manchmal tut man das weg, weil er der eh so nett ist. Ja, und ja, was sagen wir denn, der Halleluja schreit, ne? Auf das geht es überhaupt nicht. Der Geist in dir gibt dir das an, was Sache ist. Gut, also wir haben wieder bei der Gnade. Paulus schreibt dann noch, dass wir uns bewahren sollen in der Gnade. Es gibt eine Möglichkeit, das schreibt er in Galater, zu denen sagt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Gott, wie gibt es jetzt sowas? Wie kann man aus der Gnade fallen? Indem, dass man zurückkehrt zum Gesetz, in dem Sinn, dass man aus guten Leistungen und Geboten gerechtfertigt werden will. Dann nimmst du eigentlich wieder deine Leistung und tust die Gnade beiseite. Und das soll man nicht tun. Es ist alles Gnade. Das heißt nicht, dass du nicht was Gutes tun sollst, aber aufgrund dessen wirst du nicht gerechtfertigt. Es ist immer die Gnade. Ja, alles andere ist Verdammnis. Paulus schreibt, dem, der Werke tut, wird der Lohn nicht nach Gnade angerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Ja, wir, also in der Gnade, bekommen den Lohn nach der Gnade und die anderen nach der Schuldigkeit, was sie falsch gemacht haben oder nicht getan haben. Bei uns steht dann auf der Liste, hier gut gemacht, das sauber gemacht, hier in Ordnung, gibt Lohn. Und beim anderen steht vielleicht auch jede Menge Gutes drauf, zählt nicht. Da steht dann, das vergessen, hier gesündigt, das nicht gemacht. Das ist nach Schuldigkeit. Und du kannst nicht sagen, das eine hebt das andere auf. Sondern das ist seine Rechnung und deine Rechnung ist Gnade, das ist die andere Seite. Wir sollen auch untereinander aufpassen, schreibt er auch noch, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Wenn wir merken, mein Bruder, meine Schwester hat ein Problem, er leidet letztendlich an der Gnade Mangel, weil wenn die Gnade fließt, ist kein Mangel da und kein Problem, dann sollen wir uns einander dienen, aufhelfen, damit nicht eine Wurzel der Bitterkeit aufsprost, ja, dass der nicht innerlich kaputt geht, zerbricht, verzagt, bitter wird, weil er so schwer verletzt wurde und kann vielleicht nicht mehr vergeben und zieht nicht mehr raus aus seinem Suppenteller, dann soll der Nächste, der das sieht, ihm dienen, ihm helfen, dass er wieder Gnade empfängt und wieder rauskommt. Noch ein Aspekt, den ich jetzt nach hinten angefügt habe. Aber Paulus schreibt immer in seinen Briefen zum Schluss, in den letzten Versen von der Gnade, zum Beispiel schreibt er den Korinther, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Oder die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Das ist der letzte Vers in der Bibel, Offenbarung 22, 21. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Und das möchte ich jetzt zum Abschluss einfach sagen. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit uns allen. Denn wenn Gnade mit uns ist, ist Segen mit uns. Und dann wird es tatsächlich immer besser. Und wir bewahren uns in der Gnade und wir wachsen in der Gnade. Preist dem Herrn. Denn wir sind nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. So, danke Jesus. Danke Jesus, dass durch dich Gnade geworden ist. Danke Jesus, dass du unser Herr geworden bist. Dass es nicht ein Lippenbekenntnis ist, sondern dass du tatsächlich unser Herr, unser Chef, unser Meister geworden bist. Du bist unser Erlöser, du bist unser Friedefürst. Jesus, du bist auch unser Ratgeber. Denn alles das sind deine Namen in der Bibel angegeben. Und wir danken dir, Jesus, dass wir in der Gnade leben können. Durch dich ist es möglich geworden. Und ich danke dir, Jesus, dass es auch möglich ist für uns in der Gnade zu wachsen, zu reifen da drin. Und ich bitte dich jetzt einfach, Herr, dass du durch deinen Geist, unserem Geist, Zeugnis gibst über deine Gnade, dass wir Wachstum empfangen im Geist der Gnade, dass es uns viel mehr noch offenbar wird, dass es sozusagen wie Schuppen vor den Augen fällt, wie groß deine Gnade ist, die uns wieder befähigt, Menschen zu begnadigen, die uns Unrecht getan haben. dass wir in dieser Gnade leben können. Ich bitte ja, Herr, dass du unseren Geist noch sensibler machst. Dass es diese Warnlampe in unserem Inneren viel deutlicher noch leuchtet, Herr, wenn Wölfe im Schafspelz uns versuchen wollen. Aber dass genauso, Herr, diese Einheit des Geistes noch mehr wird. Dass wir einfach wissen und wissen und wissen, der ist echt, der ist aufrichtig, der will mir nichts Schlechtes. Was er sagt, hat Hand und Fuß. Herr, wir bitten einfach, dass diese Einheit der Gnade uns überflutet jetzt. Herr. Total überflutet, diese Einheit der Gnade. Und dass es ein Aktivator ist für deine göttliche Liebe, Herr. Für die echte Liebe, die wirklich fließen kann dann. Dass diese Gnade, Herr, den Deckel wegtut. Herr, das ist nicht die seelische und fleischliche Liebe, die wir haben wollen, sondern deine göttliche Liebe bewirkt durch Gnade. Und wir wissen, Herr, dass es möglich ist. Und wir glauben, Herr, dass es immer besser wird. Dass es tatsächlich immer besser wird, Herr. Herr, weil dein Wort ist Gnade. Herr, wir haben dein Wort gelehrt, wir haben dein Wort gehört. Und ich vertraue dir, dass du es bestätigst. Mit Zeichen, mit Wundern, mit Heilungen, mit neuer Erweckung. Mit Erweckung im inneren Menschen, Herr, dass der Geist der Erweckung sich Bahn bricht, dass er Gnade erweckt. Und all diese guten Dinge des Geistes. Dass Glauben erweckt wird, Herr. Ein Glauben, der im Geist wohnt. Den echten Glauben von innen heraus. Vater, in Jesu Namen, das ist wichtig. Vater, und wir bestehen darauf, Vater, dass das einfach freigesetzt wird, weil dein Wort ist doch. Vor allem auch die Gnadengaben, Vater. Der Paulus schreibt, dass wir danach eifern sollen, danach uns ausstrecken. Vater, und es ist ja notwendig, zur Erbauung des ganzen Leibes. Vater, und wir erwarten das, wir strecken uns aus nach diesen Gnadengaben des Geistes. Dass jedem Einzelnen von uns darin gedient wird, Vater. Vater, ich bitte, weil, dass du die Gnade hinzufügst, dass jeder Einzelne darauf reagiert, wenn die Gnadengabe kommt. Dass es nicht wegtut, sondern dass er einsteigt und darauf reagiert im Glauben. Dass er hört und danach handelt, Vater. Dass es nicht im Voraus erstickt, sondern dass es einfach gelebt wird.